Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Dr. Heidi Wichmann. Hallo Heidi.
Hallo.
Heidi Wichmann ist heute Expertin für Giftstoffe im Gehirn und wie man diese Giftstoffe herausbekommt. Du hast eine ganz interessante Doktorarbeit geschrieben über Mikroben, die, also Bakterien, die irgendwie Antibiotika produzieren oder so.
Ja, also letztendlich bin ich so auf die Substanzen gekommen, also die ich weiter untersucht habe. Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. In der Medizin wird sich eigentlich immer an der Natur entlang gehangelt, sage ich mal.
Also orientiert, ne?
Ja, genau. Man holt seine Inspiration aus der Natur. Man untersucht meistens pflanzliche oder mikrobielle Stoffwechselprodukte, ja, die sie produzieren, um einen gewissen Vorteil in der Natur zu haben. Oder halt auch Pflanzen machen das zum Beispiel, Bienen anzulocken, damit sie bestäubt werden. Und es gibt halt auch bei Bakterien im Meer zum Beispiel, dass die Antibiotika produzieren, um halt einen gewissen Vorteil im Meer zu haben. Und ich habe über eine Substanz, die antibiotisch aktiv ist und im Meer sehr, sehr viel vertreten ist, habe ich untersucht. Ich wollte aber dadurch, dass ich den neurobiologischen Hintergrund habe, ich habe sonst immer eher geguckt, welche Substanzen sind interessant, um sie später eventuell bei neurodegenerativen Krankheiten einsetzen zu können, wie Alzheimer, Parkinson, MS. Das steigt ja massiv an, wie viel es. Und bin über die Meeresbakterien dann durch Zufall, weil ein Chemiker sich geirrt hat, hat er mir eine Algensubstanz genannt, eine Substanz, die Algen produzieren hauptsächlich, die auch in der Umwelt sehr wichtige Rollen spielt, also zum Beispiel auch bei der Wolkenbildung. Das ist dieser typische Meeresduft, den wir haben. Und die Ursubstanz wird entweder von Bakterien produziert oder halt aber auch von ganz vielen Algen. Und in Asien ist die schon ganz gut untersucht worden. Also es gab noch einen Forscher, wir wussten nichts voneinander und ich bin da wirklich so reingehüpft. Mhm. Ich durfte halt einfach machen, was ich wollte. Ich hatte einen ganz tollen Doktorvater, der mich einfach laufen lassen hat. Und bin dann so überhaupt auf Algen gestoßen. Und zu den Meeresbakterien, die sind bei der Antibiotikaforschung eigentlich ganz vorn dabei. Allerdings können wir auch nur weniger als 1% der Bakterien, die bislang überhaupt irgendwie da sind, im Meer, auch im Labor nachzüchten. Also, weil man muss ganz viele Sachen berücksichtigen, wie der Druck, was ist genau im Meerwasser drin. Es ist nicht nur das Meerwasser. Sie brauchen ihre symbiotischen Freunde, sage ich immer, andere Bakterien. Also alleine funktioniert das nicht und für viele halt nicht. Und ähnlich ist das mit Algen, wobei die ja schon ein bisschen besser teilweise zumindest zu kultivieren sind. Und genau.
Und was hast du dann dort geforscht? Was hast du da speziell gemacht?
Ich habe letztendlich geguckt, was passiert, wenn ich diese Substanzen auf die Zellkultur gebe. Ich
habe jetzt welche Substanzen?
Zum Beispiel das Antibiotische von
den Bakterien.
Von den Bakterien, ne? Das war total toxisch, das hat mir alles weggeätzt. Wirklich alles. Und es hieß, oh, das könnte als Antibiotikum genutzt werden. Und ich so, ich würde es nicht nehmen. So. Also als reine Substanz ist ja immer, das ist dann in einer derartigen Konzentration, kriegst du es im Wasser niemals ab. Das ist dann halt einfach nachgemacht unter Bedingungen, die es natürlich nicht gibt. So. Mhm. So, und dann habe ich noch diese eine Einzelsubstanz der Alge. Die Algen halt produzieren DMSP, Dimethylsulfonylpropionat heißt sie. Manche Menschen kennen ja DMSO oder halt MSM, das sind Schwefelverbindungen, die halt auch in der alternativen Heilkunde eingesetzt werden, auch bei Tieren jetzt schon zunehmend. Und man kann sich vorstellen, dass DMSP sozusagen die Form der Ursubstanz in der Natur ist.
Und inwiefern, was ist Ursubstanz in der Natur?
Man hat DMSP, was zum Beispiel jetzt die Algen produzieren. Und dann wird das verstoffwechselt von Bakterien beispielsweise. Dann hast du DMS, das ist dann gasförmig, das ist der Meeresduft. Mhm. Und dann geht es halt weiter durch verschiedene Oxidationsstufen in der Luft oder wo auch immer. Es gibt Mikroorganismen, die davon leben in der Luft. Und so geht es halt weiter. Und so ist DMSO halt dann auch zum Beispiel jetzt in den Pflanzen, also auch Landpflanzen produzieren das zum Beispiel. Und ist halt wichtig für die Klimaregulation offensichtlich. Man konnte halt auch zeigen, dass in Gebieten, wo Algen sehr stark vorkommen, auch ein kühlender Effekt in der Atmosphäre zu vernehmen war. Also das ist offensichtlich
eine positive Wirkung auf
die Wolkenbildung hat, ja, weil
Druck und
durch dieses Gasaufstieg und wie genau das jetzt läuft, da streiten sich immer die Wissenschaftler ganz massiv, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und was ich mich dann aber gefragt habe, ist, das war auch ein Grund, warum ich dann mein Buch damals geschrieben habe. Das ist ja auch schon jetzt über 2 Jahre her.
Dein Buch oder deine Dissertation? Dein Buch, ne?
Mein Buch, ja. Wir springen jetzt gerade. Also das war die Dissertation, die habe ich halt letztendlich über diese beiden Substanzen. Die eine ist zum Beispiel super toxisch, die andere ist super schützend. Da kannst du Gift draufhauen auf die Zellen, wie du möchtest. Es passiert denen nichts. Und was ich noch getan habe, ist, in dieser Forschung ist es meistens so, dass die Menschen nur gucken, ist es giftig oder nicht, schützt es oder nicht.
Ja.
Und ich habe mir noch in der Zelle habe ich mir noch angeguckt, was machen die Mitochondrien zum Beispiel, die Triebwerke unserer Zellen, wo die ganze Energie rauskommt, wo ich dann sehen konnte, dass es die irgendwie, also ich habe da erste Hinweise, ich hatte das dann halt nicht publiziert in einer Arbeit, ich hätte dann noch ewig weitermachen wollen oder müssen und ich wollte einfach nicht mehr. Das muss man ja auch irgendwann einen Cut setzen, weil sonst bist du ewig als Wissenschaftler da drin, also es ist der Hammer. Und das schützte die vor gewissen Stresssituationen, die den Untergang der Zelle sonst wieder hervorrufen und hat das, auch unsere Körperzellen haben wie wir ein Skelett, kann man sagen, dass das halt einen Einfluss darauf genommen hat und letztendlich immer nur stärkend und vor Giften schützend. Und was noch besonders war, ist, das erkläre ich in meinem Buch, worauf man immer achtet ist, das heißt ja, dass sich keine neuen Gehirnzellen bilden können, bei zum Beispiel Schlaganfallpatienten oder was weiß ich nicht was. Und worauf die Forschung sehr achtet, sind sogenannte neuritogene Substanzen, also Substanzen, die dafür sorgen, dass die Zellen sich wieder vernetzen.
Mhm. Ja? Quasi so eine Art Wachstum für die Nervenzelle.
Ja, du siehst das richtig, wirklich ein Zellfortläuft, ne? Das kann man sich dann so wirklich vorstellen, so, ne? Und die dann connecten und das hat es halt auch gemacht und das war das, wo ich ein besonderes Augenmerk drauf hatte. Und
hat es das gemacht bei den Zellen, die schon tot waren oder da, wo man sagt...
Die sind lebendig, die Zellen. Also die sind nicht tot. Du hast die quasi in einem kleinen Mikrokosmos in einer Zellkulturschale und sorgst halt dafür, dass es denen gut geht mit Wärme und so Inkubator. Du musst es auch ganz strikt, also man muss da aufpassen. Es gibt Zellen, die sind sehr einfach zu handhaben und gibt es Zellen, die sind ein bisschen doof. Ich hatte beides so, aber man lernt damit halt umzugehen. Und der Forscher in Korea, der hatte dann tatsächlich, also ich weiß, wie man recherchiert, aber das war wirklich schwierig zu finden, diese Arbeiten. Und der hatte die schon an höheren Organismen wie Mäusen und Ratten ausprobiert, in Anführungsstrichen. Und das war wirklich, wie bei vielen Substanzen, so ein Breitspektrum von Typ 1-2 Diabetes über Krebs, über Learning and Memory, also Erinnerungsvermögen, über Entgiftung, über alle möglichen Krankheiten, die das Gehirn letztendlich betrifft. Und
diese einzige.
Und in der Forschung ist es halt so, dass wir immer rein Kulturen oder rein Substanzen nehmen müssen. Weil wenn du jetzt so ein Algenkomplex hast und das matscht oder ein Gänseblümchen oder was weiß ich nicht was, sind tausende von Substanzen drin. Viele kennt man, je nachdem, was man hat. Bei Algen geht das so. Aber viele Sachen kennt man auch noch nicht, weil wir die noch gar nicht bestimmen können. Und die Substanzen, diese chemischen Compounds oder Komponenten, die sind unterschiedlich empfindlich. Also manche sind total flüchtig, die sind sofort verpufft, dann sind sie weg.
Wie so ein Elementarteilchen.
Also die zerfallen total schnell oder dann kannst du sie ja auch noch gar nicht bestimmen. Also Doktoranden in diesem Gebiet, die werden gut durchgebraten, sage ich jetzt mal einfach so. Mindestens 3 Jahre soll man es schaffen, das ist eigentlich fast nicht machbar. Und wenn du so eine chemische Struktur auch noch aufklären willst, das ist, kann gut sein, kannst aber auch Pech haben, dass du etwas identifiziert hast und aufeinander gedröselt hast. Und dann ist es aber schon beschrieben und du kannst es dann nicht veröffentlichen und das dann wieder Mist. Und so geht das halt immer weiter. Und diese Substanzen, das war halt nur eine einzige. Und dann habe ich mich einfach mal gefragt, nachdem ich auch noch die ganzen Sachen von dem Koreaner gelesen hatte, was hin bis zur Genregulation ging, also ein positiver epigenetischer Faktor, also etwas, das sich positiv auf unsere Gene auswirkt bei verschiedenen Krankheitsbildern. Das fand ich natürlich schon mega spannend, weil das habe ich nirgendwo beschrieben gefunden.
Und welche Substanz war das?
Das war dieses DMSP, was ich in den Algen da auch hatte, also das Meersalat.
Und das hat dann quasi...
In diesen vorklinischen Studien, muss ich jetzt sagen, wegen Heilversprechen. Ja? Aber und deswegen habe ich gesagt, das ist so interessant, und das war nur eine Substanz von ganz, ganz vielen in Algen, weil ich habe dann natürlich geguckt, das sind ja verschiedene Sachen wie Fettsäuren oder auch diese ganzen anderen Sachen. Und wir konzentrieren uns halt alle immer nur auf diese Einzelsubstanzen, anstatt wirklich die Intelligenz der Natur zu sehen, Weißt du, es wird jetzt auch, wenn wir das Cannabis zum Beispiel nehmen, CBD ist in aller Munde. Wir sind noch so viele andere, die in den ersten vorklinischen Studien gleiches Potenzial mindestens genauso gut sind.
Und wie Cannabis?
Wie dieses CBD, was jetzt ja so hoch wird. Also die Leute wollen dann immer, ich will das CBD in hoher Dosis und ganz viel, weil das hilft dann auch besonders doll.
Ja, und weil alle Leute es auch in Artikeln schreiben und überall ist es plötzlich mannigfaltig auch zu hören, zu sehen. Ne?
Ja, richtig. Und die Sache ist halt einfach, dass dieser synergistische Effekt, dass da auch Sachen drin sind, wie zum Beispiel Terpene, die Terpene heißen, das sind so flüchtige Kommunikationsmoleküle, deswegen sind die auch schnell weg. Und die hat man auch in Algen beispielsweise. Also die sind halt auch wichtig zum Beispiel, um zu entscheiden, in Anführungsstrichen, der Gehalt und welche in dem Cannabis jetzt sind, ob THC jetzt berauschend ist oder halt eben nicht. Und diese Vielfalt der Natur und diese Intelligenz der Natur wird jetzt durch die Hanfpflanze mehr in die Forschung gerückt. Das nennt man den Entourage-Effekt jetzt neuerdings. Wir freuen uns, dass der Synergieeffekt endlich mal Aufmerksamkeit kriegt, wo wirklich das Komplexgemisch und dieses komplexe die komplexe Pflanze und deren Auswirkungen auch wirklich ganz untersucht wird, weil die Gutachter der Zeitschriften, die wissenschaftlichen Journals sozusagen, dann halt immer berechtigterweise sagen können, wir wissen ja nicht, woran es liegt. Ja, wir müssen es mit einer Einzelsubstanz testen. Was ist, wenn jetzt irgendwas passiert und das fällt weg, was natürlich durchaus mal passieren kann oder bei einer Kultivierungsänderung oder gerade bei Meeresbakterien kann man da verzweifeln, wenn die dann noch Speichersubstanzen haben und auf einmal nicht mehr wachsen. Und dann hast du 2 Monate Arbeit umsonst gemacht und es wächst einfach nicht mehr und ist verloren gegangen. Und so ist da einfach immer wichtig, dieses Ganze zu sehen, dass das, was das Umfeld ist, hat Einfluss auf das, was sie auch einfach produzieren und auch auf ihre Qualität.
Die man Menschen also, letztendlich auch. Wenn man das Ganze, man da, also wenn ich die richtig verstehe, dass dein Forschungsgebiet ist halt eben, dass du wirklich das Ganzheitliche betrachtest und die Wechselwirkung untereinander auch versuchst zu verstehen, um daraus die Effekte herzuleiten, die positiv auf den Menschen oder auf die Natur wirken. Jetzt ganz, ganz einfach gesagt. Und in der Regel ist es aber ganz anders. Man sucht eigentlich nicht nach diesen Ganzheitlichkeiten, sondern immer nur nach einzelnen Substanzen und nach chemischen Formeln. Ne?
Die Chemiker du dann halt erdölbasiert, also mit Petrochemikalien. Ja. Also die meisten Medikamente, die wir haben, sind halt aus Erdöl. Und,
nochmal, weil das wissen viele gar nicht.
Die meisten Medikamente, die man hat, bestehen zwar letztendlich aus dem Vorbild der Natur, weil ich habe jetzt eine Substanz aus einer, zum Beispiel aus dem Brokkoli gehabt und die ist total super bei der und der Sache und dann baue ich die aber mit Erdöl nach, also oder Erdgas.
Nach. Das heißt, Chemiker sind gefragt, es nachzubauen. Es wird also,
dass das Molekül das sieht dann so aus oder es wird Öl sogar noch verändert und dass es dann die Stabilität irgendwie hoch bleibt oder angeblich besser vom Körper aufgenommen werden kann, aber unsere Körper essen kein Erdöl. Erstmal Erdöl. Ich weiß, da geht es jetzt wieder total ab, aber wenn man nur so ein bisschen von Bioverfügbarkeit verstanden hat, unsere Körper sind nicht auf Plastikessen oder was ausgelegt. Das ist doch totaler Irrsinn. Also totaler Irrsinn. Mhm. Und das Problem ist halt einfach, dass die Werbung und alles, also du kannst davon ausgehen, dass was an der Werbung läuft, ist nicht gut.
Geh sind unsere Lebensmittel vielleicht auch Plastik drin?
Brennnessel oder ne, so.
Ist in unseren Lebensmitteln vielleicht auch Plastik drin?
Ja, natürlich, sicherlich.
Nimmt man das als Bindemittel oder als was nimmt man das? Als Transporteur, wie Fett?
Also ich denke mal letztens, also was ja häufig nicht beachtet wird, ist, dass letztendlich das, was unser Nahrungsmittel, das sind ja meist so Nahrungsmittel oder Füllstoffe, umgibt, das geht auch auf den Inhalt über. Das heißt, wenn ich jetzt da 3 Monate nur die Plastikpackung habe und dann die Sonne knallt auch drauf und so, das gast halt aus oder geht über. Und das ist auch im Nahrungsergänzungsbereich so, dass da immer noch Plastikverpackungen sind. Und ich finde es halt nicht so toll. Ich mag Plastik sowieso schon nicht wegen der Verschmutzung der Meere. Mhm. Aber das ist eine andere Sache. Aber was sie auch machen, sind halt einfach Stoffe beifügen, damit wir es essen. Weil wir würden es nicht essen, wenn hier alles noch normal laufen würde und unsere Geschmackssinne einfach noch wirklich natürlich wären. Man hat das ja, ich weiß nicht, ob du es auch schon mitgekriegt hast, also erstmal Zucker natürlich viel rein, dann hat man Joghurt, Erdbeerjoghurt, was dann Holzspäne sind mit Erdbeeraroma. Mhm. Ja. Und so wird der Geschmackssinn schon trainiert zum einen. Aber was ganz viele nicht wissen, ist, dass all diese Stoffe, mit unserem Gehirn interagieren und sogar auf die Neurotransmitter, die dort produziert werden, Eingriff nehmen. Ganz klar, die Schwermetalle, was es da schon gibt an Studien, das
weiß ich. Mit den Rahmen dieser Sendung wahrscheinlich sprengen, ne?
Ja.
Und die meisten wissen es vielleicht überhaupt nicht, weil die
Entgiftung ist für die meisten, braucht man nicht.
Ist irgendwie nicht so ein richtiges Thema. Ne? Ja. Schlagen wir mal gleich die Brücke. Also das ist, deine Doktorarbeit hat dich quasi dafür geweckt, sag ich mal einfach so. Du kannst mir widersprechen und sagen, nein, das war vielleicht anders. Die hat dich geweckt dafür, ein Interesse zu entwickeln für diese Ganzheitlichkeit und für diese einzelnen Teile innerhalb der Ganzheitlichkeit, die positiv auf den Körper eigentlich einwirken und dass wir diese positive Kraft der Natur eigentlich gar nicht nutzen.
Das, also ich habe mit meiner Doktorarbeit mich wirklich ganz sachlich verhalten und ich habe gesagt, das könnte sein, du darfst ja nichts sagen und das wäre interessant. Und also was viele wahrscheinlich nicht kennen, ist Nutrazeutika. Hast du das schon mal gehört?
Nö.
Oder funktionelle Lebensmittel. Hast du das
funktionelle
schon mal,
Lebensmittel? Nein, habe ich noch nie gehört.
Also du kannst dir vorstellen, dass also ich lebe quasi in so einer richtigen Parallelwelt, was das betrifft. Und manchmal bin ich in der Welt hier und denke immer, seid ihr alle bekloppt. Es gibt ein riesenweites Feld, ganz besonders auch in Amerika, in den asiatischen Ländern, wo Ärzte und Therapeuten und auch Wissenschaftler Tagungen schmeißen, wo es nur um medizinisches Essen geht, Medical Foods, also funktionelle Lebensmittel. Und Nutrazeutika kommt von Nutrition, also Nährstoffauffüllung, sage ich jetzt mal, und Pharmazeutikum. Also letztendlich, das, was Hippokrates sagte, lass deine Nahrung deine Medizin sein. Und wir leben jetzt in einer Welt, wo der Mensch, auf dessen Eid noch die ganzen Ärzte schwören, mit uns irgendwo auf irgendwelchen Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, Kongressen stehen würde und auf Psiram richtig Lack abkriegen würde, als weil der sagt, Essen beeinflusst deine Gesundheit. Und auch noch weiterführend geht, weil es ist nicht nur das Essen sondern wie ist mein Lebenssinn überhaupt? Und ja, und in dieser Lage bin ich jetzt quasi, dass ich jetzt einfach sehe, dieses ist das eine Feld, das ist das, was die Öffentlichkeit denken soll. Mhm. Und deswegen sind auch so unglaublich viele Menschen krank, weil sie es einfach nicht wissen.
Ich bringe das mal auf den Punkt, aber dann gehen wir mal auf die Gehirnhygiene einfach ein. Mhm. Ich glaube, was du beschreibst, ist eigentlich, du kannst erkennen und du kannst sehen und du kannst wahrscheinlich auch fühlen, die ganzen Vitalstoffe der Natur, die wir eigentlich benötigen, die aber überhaupt nicht zur Sprache kommen und die auch nicht erkannt werden, weil wir in einer Lebensmittelindustrie leben, die uns irgendwelche Füllstoffe als Nahrungsmittel verkauft.
Richtig.
Jetzt sage ich das ganz platt. Und das wahrscheinlich auch noch vermischt mit der Pharmazie, mit pharmazeutischen Mitteln, die uns dann beeinflussen und von denen wir dann denken, sie schmecken gut, aber in Wirklichkeit ist das nur eine chemische Reaktion.
Das wird getriggert, da gibt es
Studien. Und im Gehirn, auf Langzeit wird das dann im Gehirn getriggert, genau.
Das weiß man auch.
Ja.
Das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, mit dem Bliss-Point in der Lebensmittelchemie geht es nicht darum, dass man das gesündeste, tollste, nährstoffreichste macht, sondern darum, dass ein Segenspunkt getriggert wird, also ein Blisspoint, sodass ich nochmal kaufe und nochmal kaufe.
Nehmen wir mal Nutella.
Und nochmal kaufe. Ja, mega. Also das
mega, ist, ne?
Also ich kenne das selber als Ex-Zucker-Junkie. Zucker ist überall drin und ich bin dann sofort drauf. Das ist vor allen Dingen, wenn man sich das anguckt, die Studien dazu, das leuchtet noch krasser auf, das Suchtzentrum als bei Koks. Und,
als bei Koks?
Ja.
Bei Zucker leuchtet es noch mehr auf, also wenn man jetzt in den Gehirnscan reingehen würde, dann leuchtet, sagen wir mal einfach, dieser Punkt, der leuchtet noch mehr als bei Koks.
Bam. Also es hat auch immer damit zu tun, was für ein Individuum habe ich da. Ne? Also manche triggert das total, ich glaube, bei mir leuchtet das wahrscheinlich, ich habe jetzt keinen Koks genommen, keine Ahnung, wie das ist, aber Zucker reicht mir schon. Und ich bin vor allen Dingen direkt drauf. Also ich merke das, dann will ich gleich mehr. Also das ist richtig so, richtig
also wie Schachtelpraline, jetzt sagen wir so überspitzt formuliert, Schachtelpraline weg. Ein Essen, alle weg.
So ungefähr. Das haben ja auch ganz viele. Oder bei Chips,
Bei
Chips mit den
eine mit Tüte aufmachen, an einen Abend weg.
Wenn diese Geschmacksverstärker nicht drin wären, würde das kein Mensch essen. Es würde kein Mensch essen, weil das schmeckt nicht. Mach mal selber Schokolade mit einer alternativen Süßung. Da isst du ein Stück und es reicht und du bist voll. Und du magst gar nicht mehr. Aber es wird halt einfach darauf hingearbeitet. Und man sieht das ja auch an der starken oder steigenden Übergewichtigkeit, der auch gerade bei Kindern und auch den ganzen Fällen von ADHS und was weiß ich nicht was. Das Gehirn flippt einfach auf. Wir sind in einer totalen Reizüberflutung. Einmal das, aber auch die Reizüberflutung von dem, was wir gerade da reingeben an Substanzen, die...
Dafür ist das Gehirn gar nicht ausgerichtet, nicht?
Nein. Und es gibt alleine, wenn man jetzt, also Blei kennen ja noch einige, da gibt es einige Studien, die ganz klar zeigen, dass es da einen Zusammenhang geben muss mit dem Verhalten, auch Aggressivität bei Kindern. Ja. Und das ist ja nur eins von ganz vielen. Mhm. Und wir haben ein riesen, ja, wir leben in einer Welt, wo es unheimlich viele Sachen gibt, die nicht gerade gesundheitsfördernd sind. Wir halten uns sehr gut und wir können uns auch noch sehr gut halten und gesund bleiben. Aber viele Menschen wissen nicht, dass sie entgiften müssen und zwar selbst aktiv. Und dass die Nahrung, die es jetzt dort gibt, gerade wenn man normal einkauft, nicht mehr dafür sorgen kann, den Körper so zu stärken, dass er sich selbst entgiften kann. Also der Körper entgiftet sich selbst. Das macht er das von ganz Natur aus. Aber wie denn, wenn wir ihm nur Schrott geben?
Also er ist quasi überfüllt.
Ja.
Die Giftstoffe in unserer Umwelt, unserem Essen und all das, was wir zu uns nehmen, einatmen, durch die Poren auch so. Ne?
Ja,
alles, was wir bekommen, die atmet ja. Und alles, was von der Umwelt und vom Essen her in uns reinkommt, ist eigentlich eine Überforderung an Giftstoffen, die der Körper gar nicht mehr richtig regulieren kann.
Er will sie eigentlich loswerden.
Und die ganzen sogenannten Zivilisation oder viele Zivilisationskrankheiten kommen vielleicht daher und wir wissen es gar nicht. Und dann gibt es irgendeinen Chemiker oder sonst was, der empfindet wieder ein Mittel dafür und dann denken wir, alles ist wieder gut. Es gibt ja jetzt ein Mittel dafür.
Ist ja aber nur Symptomunterdrückung.
Das ist so
wie bei Kopfschmerzen, dass ich jetzt nicht gucke, was ist die Ursache. Habe ich vielleicht auch einfach zu viel Aluminium im Gehirn, was durchaus üblich ist. Das ist ja so ein sensitives Thema, ich weiß gar nicht warum. Man muss sich einfach nur mal ein bisschen, also das ist das Gute, dass ich an Meeresforschungsinstitut gegangen bin und ich habe halt immer mehr, also das war so Horizont erweitern, diese ganze Ökologie. Ich sage auch immer wieder, für Ärzte sollte Ökologie ein Pflichtfach werden.
Ökologie ein Pflichtfach werden?
Ja, damit die das große Ganze verstehen, weil die wissen es einfach nicht. Ja. Die kriegen die Infos, genau wie die alle anderen Studenten oder mein Doktorvater und auch, ich war ja noch länger bei ihm und auch danach, der hat mich einfach machen lassen und für mich war es das absolut Richtige. Es gibt auch Leute, die kamen damit nicht klar, ne? Aber für mich war es das Richtige. Mhm. Und all diese ganzen Sachen, das wissen die Menschen einfach nicht. Und wie gesagt, diese Entgiftung macht unser Körper alleine. Er sammelt bevorzugt in Fettgewebe die Giftstoffe an, damit die erstmal nichts machen können im Körper.
Da sind sie isoliert quasi,
richtig,
ne?
Genau. Es wird so hier, ne? Oder gerade Frauen oder Männer mit dem Bauch.
Und ja auch schon langsam hier.
Geht noch ein paar Algen mehr essen. Und gerade auch im Gehirn, was ja auch aus viel Fett besteht. Und
Also das Gehirn lagert quasi Giftstoffe an, weil es aus Fett besteht.
Überall im Körper, aber halt auch dahin natürlich. Mhm. Und Aluminium. Ökologen sind da, also Hummellarven haben Aluminiumkonzentrationen in sich, die für uns schon toxisch wären. Das musst du dir mal reinziehen. Und die fliegen
Hummellarven
haben ja.
Aus Aluminium in ihrem Körper, die für uns schon giftig wären.
Ja,
und so viel hat eine Hummellarve, ist vielleicht so groß, oder?
Ja, oder je nach Art, also winzig
also
klein.
Ganz
und
klein gibt's
was
auch.
Das war bestimmt das Zehnfache.
Wie kommt denn das Aluminium in so eine Hummellarve?
Das beantworte ich jetzt mal.
Das kann ich ja nicht beantworten, da bist du ja die Expertin. Deswegen habe ich dich ja heute geholt.
So, das ist die Sache. Aluminium ist ja kein Problem, wird von den Ärzten hauptsächlich nicht berücksichtigt, weil es ja kein Problem ist. Und dann frage ich dann immer, weil ich sage nichts dazu, weil dann ist das hier, ich sage da nichts zu. Das sage ich dir nachher, aber das sage ich jetzt nächstes Mal zu, vielleicht nächstes Mal oder so. Woher kommt denn bitte schön das Aluminium in den Hummellarven? So, jetzt erklärt mir das mal, das kann dann keiner, weißt du? Und es muss also in der Umwelt sein.
Es müssen ja ganz feine Nanopartikel sein oder was?
Und es muss in ziemlich konstanter Menge da sein, weil Forscher gehen nicht zu einem Örtchen und also ne, Ökologen machen das nicht. Die müssen das schon über einen flächendeckend machen und reproduziert und all solche Sachen. Und
müssen eine richtige Studie anlegen dafür.
Ja, natürlich.
Und dann muss die Hummel da hinten das ja auch haben und sonst ist es okay, ist ein Einzelfall.
Und wo sind die Schwankungen und ist die Gruppe vielleicht höher und was ist die Ursache oder die Ursachen werden gar nicht großartig identifiziert, weil sie es wahrscheinlich nicht wissen. Aber irgendwoher kommt es ja und es ist ein zunehmendes Problem. Und ich habe jetzt im deutschen Ärzteblatt tatsächlich eine Studie gesehen, wo einfach auch gesagt wird, dass dieses Aluminium ein Problem für uns wird. Wir haben es natürlich auch in Verpackungsmaterialien, ganz viel ist das mit Aluminium bedampft. Ja? Mhm. Aber die Hummel geht nicht bei Rewe einkaufen oder was weiß ich nicht wen. Und es ist halt also einfach auch schon in gewisser Konzentration in der Umwelt vorhanden. Und das
durch
ist
die Bedampfung?
Das glaube ich nicht. aber das wird ja gerne dann gesagt oder was weiß ich nicht, was woher die Quelle ist. Aber wie gesagt, deswegen, die Hummel geht ja nicht einkaufen und holt sich irgendwas Verpacktes. Die geht zu einer Blüte Genau, und sie können halt nicht unterscheiden. Die haben halt auch noch die Blüten halt bestimmt mit dem Aluminiumgehalt. Und Hummeln können halt nicht unterscheiden, ob eine Blüte aluminiumlastig ist oder halt eben nicht. Also sie gehen einfach dahin, wo die Blüte gerade attraktiv ist. Und ja, das ist halt so ein Ding, das auch bei uns Menschen ein Problem ist, weil Aluminiumpartikel im Körper gerade auch mit einem ganz gewissen Pestizid ganz besonders toll die Bluthirnschranke übersteigern kann. Oder das ist ja so eine Barriere, die ja eigentlich zum Schutz ist.
Ist dieses Pestizid ein Transporter? Ein Transporter für das Aluminium, das dann in das Gehirn gelangt?
Also ich würde sagen, es ist beides, genauso wie das Aluminium beides ist. Ne?
Ach so, das Aluminium ist dann auch ein Transporter.
Es ist letztendlich entzündungsfördernd, so sehe ich das.
Aluminium.
Das ist also, wenn du dir das vorstellst, der Körper will es ja nicht haben. So, er möchte das irgendwie in Sicherheit wegpacken. Weil Der Körper ist dein Freund und er will, dass du überlebst. So. Und
das Immunsystem ist quasi die Polizei oder der Wächter oder was auch immer.
Aber dieses Denken, mein Körper ist mein Feind und ich muss mich jetzt drehen, der Körper ist der Freund und egal, was er macht, auch wenn er jetzt hier ein Bierbauch macht,
er zeigt dir,
Moment mal, du hast da was, was nicht in deinen Körper gehört und das müssen wir jetzt irgendwie rauskriegen, aber ich packe das jetzt erstmal hier hin, damit es uns nicht schaden kann und wir eine Vergiftung kriegen oder so. Oder das Gehirn sich total entzündet oder was weiß ich nicht, was folgen kann. Weil Entzündungen sind die Ergebnisse davon, ne, diese sogenannten unerkannten leisen Entzündungen, von ganz, ganz vielen Sachen, auch im Gehirn. Und wir haben halt diese ganzen Substanzen, die werden halt auch, in der Zelle selber sorgen sie halt dafür, dass die Zellkommunikation nicht gut laufen kann. Oder dass Sauerstoff nicht ankommt oder Nährstoffe. Also das kannst du dir vorstellen wie ein vollgerümpelter Keller. Und du fängst jetzt mal an, leer zu räumen. Du hast hinten so ein Fenster und dein Nachbar schippt aber jeden Tag trotzdem immer noch mal was rein. Weil wir atmen, wir trinken. Also es ist halt einfach so. Wir haben so viele Sachen rausgepustet, dass wir die abkriegen, ist ja wohl ganz klar. Ne? Und und das will der Körper halt damit zeigen. Und dementsprechend ist es wichtig, gerade auch viel grüne Nahrung in guter Qualität. Beispielsweise ein Chlorophyll, aber nicht nur das, ganz viele Dinge zu berücksichtigen. Und da ist halt jeder Mensch einfach einzigartig.
Ich mache das mal mit einem Bild, erkläre ich das kurz mal, was du gerade so erzählst. Also wir haben ja überall Umweltkatastrophe ohne Ende. So, und wir haben Pazifischen oder Atlantischen Ozean, ich weiß nicht in welchem, da haben wir mittlerweile Plastikmeere, die so groß sind wie Europa oder fast so groß wie Europa, also riesig große Flächen. Man sieht, dass wir den Planeten vergiften. Und dann ist es doch auch diese Frage stellt sich vielleicht auch keiner. Man sagt immer, die Umwelt ist vergiftet. Aber wenn die Umwelt vergiftet ist, dann müssten wir doch auch vergiftet sein. Auch die Tiere und auch die Pflanzen. Wir müssten doch vergiftet sein. Aber warum stellt sich keiner die Frage, wenn doch das Klima in Gefahr ist oder die Umwelt in Gefahr ist oder die Ökosysteme oder die Biosphäre, wie immer man das jetzt nennen möchte, wir sind ja Teil davon. Ich meine, dann müssen wir ja auch in Gefahr sein. Niemand redet über den Menschen.
Wir befinden uns im 6. Massenaussterben und es wird immer noch diskutiert, ob das 6. Massenaussterben wirklich stattfindet, was von uns verursacht wird. Also ich sage dann immer, fahr doch mal Auto und guck dir die Windschutzscheibe an. Und dann siehst du noch Insekten? Nein, nicht viel. Und da frage ich mich häufig, dieser Grundbaustein der Nahrungskette bricht gerade weg. So.
Die Insekten.
So, und nicht nur die Regenwürmer, was weiß ich nicht, was alles. Also alles dieses kleinste Lebewesen. Und auch nicht nur die. Auch die Großtiere sind wichtig, um den Nährstoff.
Aber vielleicht auch die Mikroorganismen, die Kleinstlebewesen in dem Boden auch leben.
Ja, entweder getötet oder halt auch verändert.
Oder also, verändert, dass sie gar nicht mehr.
Genau. Also es gibt diese, also dass nicht die da sind, die für diese Form des Lebens gut waren, sondern andere oder gar keine mehr. Das stimmt natürlich auch.
Der Meeresbiologe Rupert Riedel, hast du schon mal gehört von dem?
Nee.
Der war so Verhaltensforscher. Und der hat auch mal Meeresbiologie gemacht und hat darüber mehrere Bücher geschrieben und hat auch gesagt, die meisten Lebewesen leben eigentlich im Sand. Das sind Mikroorganismen. Da gibt es viel mehr Arten drunter als Arten, die jetzt im Meer sind oder auf Land. Und wenn wir diese Sphäre kaputt machen, werden die anderen Sphären auch kaputt gehen. Also das sind eigentlich die Grundlagen, die leben dort. Das sind Mikroorganismen. Das sind aber die Grundlagen auch für das Klima oder für Sauerstoff und so weiter.
Ja, das ist die Basis des Lebens letztendlich. Ne? Und wenn wir dann das ist wie mit unserem Darm. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, schon mehreren Menschen bekannt. Darmsanierung, dass das Mikrobiom, also die Bakterien in deinem Darm zum Guten arbeiten können oder halt eben nicht. Und das hat auch einfach damit zu tun, dass es Bakterien gibt, die zum Beispiel Toxine ausscheiden und für uns nicht gerade, für unsere Zellen dann nicht gerade das Geilste sind, also mal ganz salopp gesagt. Und es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und aber einfach total wissenswert, wenn man wirklich noch gesund sein möchte und auch bleiben möchte und auch gerade Kinder hat, weil genau das kindliche Gehirn einfach unheimlich sensitiv auf solche Toxine reagiert, einfach reagiert. Ne? Das sind Neurotoxine, das weiß man eigentlich. Und trotzdem sedieren wir unsere Kinder dahin mit, weiß ich nicht was. Und anstatt da mal ein bisschen ganzheitlich heranzugehen, also weißt du.
Ich mach mal einen Break. Weil wir halt zu wenig Zeit haben. Also mit dir zu reden, das ist immer, wenn ich mit dir telefoniere, also da vergehen die Stunden unglaublich schnell. Und es ist immer total interessant, was du sagst. Ich bin dann wirklich in so einem Film, bin ich dann so, als wenn es ein Kino ist, was du so erzählst. So, wenn das so ist, gehen wir mal auf das Gehirn. Wenn die Toxine unser Gehirn vergiften, dann vergiften sie aber auch unser Verhalten. Also die meisten Psychologen oder unsere Wissenschaft vom Gehirn oder vom Verhalten ist die, dass wir sagen, die Psyche muss okay sein. Was ist aber, wenn die Psyche nicht okay sein kann, nicht deswegen nur alleine, weil das Verhalten vielleicht von Papa mal schlecht war oder von Mama oder von der Gesellschaft, sondern wenn das Verhalten schon gar nicht mehr richtig ausgebildet werden kann durch die Neuronen, durch die Vernetzung, wegen der Toxine, ist, ja. Weil es vermüllt ist. Das Gehirn hat viel zu viel Arbeit mit der Gesunderhaltung des Gehirns. Das Immunsystem ist überlastet und es kann diese Stoffe gar nicht abbauen. Und dann zeigt dieses Kind aggressives Verhalten und wir glauben, das muss ja irgendwo herkommen. Also ich bin ja Gewaltstraftäter, Therapeut zum Beispiel. Und ich weiß, wir haben ja Ernährungswissenschaftler auch im Knast gehabt. Die konnten anhand der Ernährungsumstellung des Kindes aus diesem Kind ein Kind machen, das überhaupt nicht mehr aggressiv war.
Richtig.
So, und jetzt kommt die Psychologie, sag ich mal. Wie erklärt ihr euch das? Oder nehmt das mal wenigstens an. Oder die Hirnforscher, nehmt das mal an. Achtet auch darauf, dass diese Theorien bei euch involviert werden.
Also was ich immer nicht verstehe, ist diese Resistenz gegenüber Studien von Wissenschaftlern und Ärzten teilweise, die doch selber ihre Studien lesen und schreiben, anstatt dieses andere Feld auch anzugucken. Weil das, was du sagst, das gibt es ja alles, das weiß man. Also du kannst anhand dieser wichtigen Bausteine, die der Körper einfach braucht, damit, also du baust ja kein Haus aus kaputten Steinen, dann weißt du, beim nächsten Sturm bricht es zusammen. Und wenn ich nicht natürliche Sachen esse und mein Körper aber noch so urtümlich ist und einfach nicht weiß, was er mit diesem neumodischen Kram machen soll, sondern er will richtiges Essen haben. Und das findet sich natürlich in jeder Zelle unseres Körpers wieder. Mhm. Und ja, total. Also Essen hat einen massiven Einfluss auf Kinder und spätestens gibt einem sehr aktiven Kind mal ein Glas Cola oder eine Flasche. Ping, bing, bing. Das weiß dann doch eigentlich jeder. Eigentlich weiß das jeder.
Und ich hatte als Kind einen Cola-Rausch, das weiß ich noch ganz genau.
Ja, das pusht
da war ich
auch.
13 oder 12.
Ne? Hm. Ja, ich hatte mal Red Bull genommen damals. Also never ever again. Also weißt du so. Und natürlich weiß man auch, dass diese ganzen Sachen einfach Einfluss auf das Gehirn haben, auf die, also die Schaltzentrale letztendlich. Ist der Mensch auch lethargisch oder depressiv oder ins andere wird aggressiv? Mhm. Und all das wird auch maßgeblich vom Essen beeinflusst und den Zusatzstoffen oder halt nicht.
Jetzt hast du dich vor kurzer Zeit, sage ich einfach mal, darauf spezialisiert, dich herauszufinden, was unser Gehirn vergiftet und was es entgiftet. Du hast bestimmte Präparate entwickelt.
Ich mache die ja schon länger. Ich
auf Algenbasis. Machst du es sehr lange schon. Ne?
Ja.
Also der Punkt war deine Dissertation, wo du plötzlich das Ganze gesehen hast. Vielleicht hast du es vorher auch schon gesehen und da nur verifiziert. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal einfach, die Linie nehmen wir mal jetzt einfach von da. Und jetzt bist du bist eine Wissenschaftlerin auf Privatbasis, die im Grunde genommen etwas Besonderes herausgefunden hat und etwas da entwickelt hat, was das Gehirn entgiftet. Auf Algenbasis halt.
Algen sind da am
Wie funktioniert das oder was ist so deine innere Theorie darüber?
Also,
was machen diese Algen und warum diese Algen?
Also Algen, gerade die Makroalgen aus dem Meer, und ich weiß wegen Gift und weiß ich nicht was, es gibt immer noch super Qualitäten, die absolut klasse sind und die man gut essen kann. Und interessanterweise fragt sich das aber niemand bei Landpflanzen. Wir pulvern alles Mögliche in die Luft, auch die Agrochemie. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich habe da auch Artikel drüber geschrieben, aber das ist jetzt egal. Algen finde ich so klasse, weil sie auf der einen Seite Nährstoffe liefern, Zum Beispiel ist auch Jod für die Ausleitung von Brom wichtig. Und Jod braucht eigentlich auch jede Zelle. Und wir haben eigentlich nur dieses olle jodierte Salz, was wirklich nicht empfehlenswert ist, um es nett auszudrücken. Und die natürliche Quelle dazu fehlt, weil der Körper braucht was Natürliches, dann kann er das auch gut aufnehmen. Das meiste haut er sonst einfach wieder raus. Das ist einfach so.
Wie meinst du das jetzt bei mit Jod, der natürlichen Quelle?
Also Jod aus Meeresalgen,
das so, aus kann er viel besser aufnehmen. Aus natürlichen Lebensformen oder Lebensmitteln?
Ja, wir haben jodierte Lebensmittel.
Genau, wir haben es extrahiert, rausgenommen und reingepulvert und fertig.
Und auch chemisch oder auch Abfallprodukte. Und das ist ein riesen Ding, alleine schon bei Jod. Aber wir sind in Deutschland eine Mangelgesellschaft, was Jod betrifft. Ne? Und das ist ein Ding. Einerseits ist die Entgiftung da durch die Nährstoffzufuhr oder auch generell, um andere Dinge, halt um den Körper Kraft zu geben und Nahrung richtig zu geben, weil unsere Böden ja auch total ausgelaugt sind und das, was wir kriegen, nicht mehr die Qualität hatte, wie es vor 100 Jahren hatte. Mhm. Also man muss so ein bisschen helfen und auch zum Beispiel essbare Wildpflanzen wieder integrieren, was wir früher eigentlich immer gegessen haben. Und Makroalgen haben wir auch früher immer gegessen. Also die Wikinger und Kelten haben das, um ihren Skorbut zu therapieren, halt gegessen. Oder halt
die Japaner essen das immer noch Algen.
Richtig, genau. Und in Frankreich auch. Ne? Mhm. Also, und was halt das Tolle ist, halt, also du brauchst halt, wenn du diese Gifte löst, das ist ganz, ganz wichtig, wenn die freigesetzt werden, dass die nicht einfach auch noch, dein Körper hat ja einen Grund gehabt, die ins Fett und weiß ich nicht was wo zu packen, damit jetzt nicht im Blutkreislauf vorhanden ist und dein Körper eine Vergiftung in Anführungsstrichen kriegt und das über den Darm wieder aufgenommen wird oder was auch immer. Mhm. Und dementsprechend ist es ganz toll bei Algen, dass man einerseits das hat, dass die Nährstoffe reinkommen und aber auch Bindematerial in Anführungsstrichen drin ist, weil Algen sind einfach hervorragende Entgifter, das machen die im Meer ja auch.
Die verkapseln das quasi?
Bauen das letztendlich in eine verträglichere Version um. Das ist jetzt meine Erfahrung.
Die verdünnen es quasi.
Beziehungsweise es ist was anderes, ob du jetzt ein Aluminium so hast oder ein natürlich gebundenes. Also Aluminium hat auch in unserem Körper eine Rolle. Ja, es kommt aber drauf an, was. Und das ist halt so eine Sache, was Algen halt machen. Sie passen sich an diese Herausforderungen. Die sind ja genau den ganzen gleichen Giften ausgesetzt wie wir. Passen sie sich an, weil auch sie müssen überleben, weil sonst sterben sie. Und wenn wir keine Algen mehr haben, dann haben wir auch keine Luft mehr. Nur als Beispiel. Mhm. Von Phytoplankton über Makroalgen und weiß ich nicht, die mehrere Meter lang sind. Also das ist ja ein breites Spektrum. Und das ist halt etwas, das ist also quasi so eine Urlebensquelle. Ja, und auch die Wilden sind nicht vergleichbar mit denen aus der Aquakultur, weil Aquakultur wird immer gern genommen, dann heißt es, es ist nicht giftig oder antwupp, ja, aber auch alle Einflüsse wie Schnecken, die dran knabbern, die auf diese Metabolite Einfluss nehmen, also wenn die Alge sich verschützen muss, produziert sie was anderes, als wenn sie einfach da vor sich hinschwibbelt, sage ich jetzt einfach mal. Weißt du so.
Und wenn die Schnecke kommt und sie abfrisst, dann produziert sie automatisch.
Ändert sich das Profil, genau. Mhm. Genau, oder Wellenbewegung und Wind, was auch immer.
Also es hört sich an, als wenn eine Alge fühlen könnte.
Ja, tut sie auch. Aber auf einer anderen Weise.
Auf eine andere
sie brauchen
Weise
ihre
hier, ne?
Bakteriellen Kumpels letztendlich, die dann auch zum Beispiel seltene Vitamine, die leben in Symbiose miteinander. Und so ist das ein Gleichgewicht einfach, was maßgeblich gestört wurde von uns, klar, aber es ist noch nicht verloren. Ne? Und sie bringen uns auch wieder ins Gleichgewicht. Also du hast einmal Nährstoffversorgung und auf der anderen Seite Entgiftung, was wichtig ist, damit der Körper Bindematerial kriegt, dass wenn er es freisetzt, das auch freigeräumt werden kann. Und wir unseren Keller immer weiter ausräumen. Ja, und gut, wir haben halt den Nachbarn, der seinen Müll einmal im Tag reinwirft in Form von, wir sind halt einfach Giften auseinander, also ausgesetzt. Mhm. Und was du vorhin auch noch sagtest mit ich muss über CO2 sprechen. Das ist eine Ablenkungsstrategie und nichts anderes. Wir sollten uns einfach auf Umweltschutz generell konzentrieren, denn die ganzen Gifte, die wir raushauen, es sind jetzt schon wieder 100 Gifte einfach zugelassen worden. Also Agrargifte, ich nenne es jetzt Gifte. Mhm. Ja, und auch mit Glyphosat und mit den ganzen Klagen, die da kommen, es muss ein Umdenken her, weil es wird immer weiter gemacht, immer weiter. Dann kommt Glyphosat 2.0 oder nenn es.
Ja, ich habe neulich einen Artikel gemacht über Glyphosat und da haben mehrere geschrieben, Glyphosat ist übrigens ein Herbizid und kein Pestizid. Es ist teilweise sogar gesund für das und das. Ich antworte auf sowas gar nicht. Also ich reagiere auch auf sowas gar nicht. Ne? Aber es gibt immer wieder Leute, die den Teufel verengeln, ne? Aus dem Teufel ein Engelchen machen oder so. Das vielleicht nicht so verstehen im ganzen Komplex. Ne?
Ich weiß. Und dann irgendwann, also was ich dann als gerade im Beispiel Glyphosat nicht so ganz verstehen kann, ist, man kann ja wissen, dass da jede Menge Krebskranke sind, die klagen aus Amerika. Mhm. Jetzt ja erst vor kurzem auch noch die dritte. Also an welchem Punkt haben wir uns gedacht, dass es eine gute Idee ist, Chemikalien darauf zu klatschen und die Natur zu bekämpfen und alles kaputt zu machen und dann noch zu sagen, wir sind nicht fürs Massensterben aus verantwortlich. Also ich kann es mir wirklich nur erklären und deswegen nochmal Algen. Eine Folge von Vergiftung oder von Toxinen ist Nebel im Gehirn. Man kann einfach nicht klar denken. Und ich habe das selbst erlebt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich konnte mir nicht mal mehr merken, wenn ich jetzt eine Reservierung im Zug hatte. Ich musste ständig drauf gucken, welcher Platz, welcher Wagen. Also es war total heftig. Und diese Vergesslichkeit, die Belastbarkeit, das hat alles auch mit Umweltgiften zu tun. Und wenn man da oben erstmal wieder den ganzen Dreck rausholt, dann kann das auch wieder vernünftig laufen. Und dann geht das hier oben auch mal wieder ein bisschen besser. Und einfach auch im Hinblick auf, mal etwas kritischer betrachten beispielsweise. Oder nicht einfach zu schlucken und ja und amen und ich schleppe mich von einem Tag zum anderen, weil ich fertig kaputt und lethargisch bin. Und das ist halt ein Grund, warum Entgiftung super, super wichtig ist. Das weiß kaum jemand.
Also, wenn ich richtig verstanden habe, dadurch, dass wir so viel Umweltgifte in die Welt pumpen, oder in die Umwelt pumpen, vergiften wir teilweise auch unser Gehirn. Und diese Vergiftung im Gehirn macht viele Menschen lethargisch. Und deswegen kommen sie auch nicht in ihre, ich sag mal einfach, in ihre Kraft, in ihre Vitalität, um vielleicht etwas ganz anderes zu machen, als das, was sie gerade machen. Sie gewöhnen sich dann an einen bestimmten Rhythmus und machen das Ganze dann mit.
Ja, und dann geht es halt weiter mit der Spirale nach unten. Also immer mehr. Also wir sind in einer Zeit, was ich beobachte, ist, dass auch wahnsinnig viele junge Menschen einfach schon total krank sind. Total. Und es ist halt auch bei jedem individuell. Also ich meine, Amalgam, Quecksilber, das weiß man doch eigentlich mittlerweile eigentlich schon jeder. Das kannst du ganz einfach nachgucken. Und das ist ja nur eins von ganz vielen. Und was man einfach hat, ist bei diesem Zusammenspiel, was ich bei Glyphosat und Aluminium gerade erklärt habe, dass das doch viel effektiver ist. Und das ist etwas, was gar nicht diese Arbeit zusammen, sage ich mal, oder dieses Gemisch auf den Menschen wirkt oder auf Tiere oder. Und das ist ja irgendwie der Irrsinn unserer Gesellschaft. Also dass das einfach, und dann habe ich noch Fertignahrung und dann habe ich da noch die ganzen Geschmacksverstärker und was, ich habe jetzt erstmal wieder was gelesen mit, was zugelassen ist als Farbstoff in Speisen und Mozzarella, was krebsverdächtig ist, natürlich. Und das ist nur ein Gebiet von den Dingen. Also man kann eigentlich immer nur sagen, wenn ich es nicht aussprechen kann und meine Oma nicht kennt, dann esse ich es auch nicht. Ne? Und das ist, denke ich, eine ganz gute Devise.
Hm. Ja. Wir haben im Grunde genommen über die Wissenschaft der Chemie unglaublich viel aus der Natur extrahiert, ohne den Lebenskreislauf dabei mitzunehmen. Und deswegen kann die Umwelt das selber gar nicht so richtig verarbeiten, wieder aufnehmen. Und deswegen vergiftet das quasi so die Umwelt. Ist das der Grund überhaupt, warum es diese Umweltvergiftung gibt? Und diese Vergiftung von uns selbst natürlich dann auch, warum die Hummellarven dann auch Aluminium haben? Dass wir einfach etwas aus der Natur extrahieren, ohne den Kreislauf dabei zu berücksichtigen. Und wenn wir den Kreislauf nicht mitnehmen, dann wird das quasi nicht mehr aufgenommen und ist quasi so eine Art, hat einen bestimmten toxischen Grad.
Also die Ironie ist ja, dass es wirklich die Naturstoffforschung gibt und die guckt nach Verbindungen, die interessant sind für Schmerzen oder was weiß ich nicht. Mhm. So.
Also gegen Schmerzen, ne?
Zur Schmerztherapie oder was. Also, ne, so. Und also da wird dann halt geguckt, wie greift diese Substanz zum Beispiel, ist die interessant und kann die da in so einen Prozess eingreifen, grätschen und dann ist vorbei. Aber wir bauen es dann aus Erdöl nach. Also, weißt du, also wir gucken in der Natur und bauen es dann aber synthetisch nach.
Frankenstein steckt in uns drin.
Und, und wie gesagt, auch immer nur eine Substanz. Und dann,
Und wir gucken auch nicht danach, was die Reaktionen der Verbindungen untereinander sind. Also richtig. Wir sagen, das ist nicht giftig, das ist nicht giftig. Genau. Aber zusammen sind sie vielleicht giftig.
Genau.
Und das forscht ja keiner mehr nach, weil das sind dann 10.000 oder 15.000 verschiedene Reaktionen, die kann ich dann potenzieren. Also welcher Forscher will sich damit, da kann er ein Leben lang, kann er sich mit den Substanzen auseinandersetzen. Ja, und das ist nur dann ein kleiner Bereich.
Weil ich mal so ein neues Beispiel Blei nehme, man wusste über die negativen Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung, ne, dass die Kinder dann nicht mehr so sonderlich intelligent sind und was weiß ich nicht was. Und heute weiß das irgendwie, nee, ist kein Problem. Und wenn man sich alleine schon mal normales Leitungswasser ansieht und Mineralwasser, sorry, ist auch meist nicht besser. Ist auch so, das ist mir auch fast alles aus dem Gesicht gefallen, als ich mir das, also die Richtlinien für Wasser, also das...
Wird immer hochgesetzt, das, ne?
Trinkwasser
immer weiter, damit es noch weiter getrunken wird.
Das Trinkwasser wird besser kontrolliert als das Mineralwasser und Fluorid musst du da nicht angeben. Und Fluorid ist offiziell als Neurotoxin klassifiziert, aber wir haben es immer noch in der Zahnpasta drin.
Wird ja Senfgas, glaube ich, wird aus Fluorid auch gemacht. Also muss man noch was anderes beisetzen, aber diese Substanz braucht man für Senfgas.
Ja, Senfgas wird ja heute noch eingesetzt in der Chemotherapie, nur in einer anderen Form und halt nicht als Gas.
Ja, ja. Das nennt man dann Chemotherapie.
Zytostatika nennt man das. Man sucht halt nach Substanzen, so wird das halt verkauft, die schnell wuchernden Zellen schnell abtöten. So. Und also, weißt du, das klingt immer als so anti, aber ich war total pro Chemo und ich war total absolut, das stimmt alles. Und dann habe ich ja erstmal selber miterlebt, wie meine Tanten Chemo gemacht haben und gestorben sind daran. Und wie mein damaliger Partner Chemo gekriegt hat und auch Strahlentherapie und ich erstmal mitgekriegt habe, was da überhaupt abgeht. Und seine Mutter hat dann damals, kam mit so einem Buch an, ich meine, irgendwas mit Himbeeren und Krebs mag keine Himbeeren oder irgendwie sowas. Und dann habe ich noch zu
Blaubeeren,
ihr gesagt,
glaube ich.
Himbeeren oder Blaubeeren? Himbeeren gibt es auch. Blaubeeren sind auch super. Und also die Natur hat ganz, ganz viele tolle Sachen. Und es muss halt nur sehr gute Qualität haben. Und deswegen, wenn das nicht gut ist, dann kann es auch nicht gut wirken. So. Und da habe ich erstmal gemerkt, und dann hatte noch eine Freundin von mir ihre Tochter impfen lassen, 7-fach Impfung, und sie ist abends fast gestorben. Und das Jahr war heftig, ich sag's dir. Und da kam für mich so ein Umdenken. Und dann kam dann erstmal, dass ich angefangen habe, durch den Weg, den bin ich ja gewechselt aus der Neurobiologie, zack, in die Meeresforschung, totaler Bruch. Und dann bin ich ja erst darauf gekommen und so ist das alles und hinterfragen und die ganzen Studien und ich meine, ich kann nun mal fließend Englisch und Wissenschaftssprache ist Englisch und die Studien, da kann ich mich reinlesen. Das ist für mich jetzt nicht so das Problem, ist auch viel Arbeit, aber ist nicht das Problem. Aber da ging für mich erstmal so ein, hätte ich das mal vorher gewusst, was mit meinen Tanten noch gemacht worden. Also es wird nicht erzählt.
Hättest du damals schon die Idee von Bruce Lipton gewusst, ne?
Ja.
Zum
Beispielsweise mit Bruce das und das... Das wäre schon fast wieder zu viel gewesen für die Einsteiger. Aber,
ja, es ist überfordert schnell.
Es überfordert sehr schnell, wenn man, wenn man einfach gelernt hat, dass die Gene, wir sind die Sklave unserer Gene, ja, wir sind eher, die Mikroorganismen haben das Sagen, aber richtig. Ne, so, und, aber mit denen kann man...
Es gibt ein Buch, das ich nur empfehlen kann, Holobionten. Also der Mensch ist, also jedes Lebewesen ist eigentlich ein Holobiont, wenn man das aus der biologischen Perspektive betrachtet. Wir bestehen ungefähr aus 80 Billionen Zellen, aber haben ungefähr 180 bis 120 Billionen Bakterien, Viren und andere Kleinstlebewesen in unserem Körper, die unser Leben eigentlich erst möglich machen. Ohne die, wenn man die abziehen würde und abtöten würde, würden wir sofort sterben. Also wir sind eigentlich eine Lebensgemeinschaft, das will man damit sagen. Mit dem Begriff Holobiont ist eine Lebensgemeinschaft gemeint und nicht ein Individuum. Wir sind eigentlich Lebensgemeinschaften und kriegen das irgendwie nicht auf den Schirm.
Richtig, genau. Ja, so ist es auch. Ne? Ne? Da bist du schon wesentlich weiter als die meisten, glaube ich.
Als die was?
Als die meisten Forscher, die ich da damals kennengelernt habe. Also ich bin da angeguckt worden, wie so die und ihre Algen. Weißt du, so, also als ich das erstmal richtig gerallt habe, so richtig, und auch gesehen habe mit eigenen Augen, was das Zeug eigentlich macht und was ich überhaupt nirgends woanders vergleichbar gesehen habe. Und selbst vor sich was vor den größten Zellgiften geschützt hat. Und dann wird dir gesagt, ja, aber das heißt ja nicht, dass das dann auch gut für den Menschen ist. Und dann denke ich mal, was jetzt? Ne? Also wenn man Medikamente untersucht und das am Nagetier für die positiv ist, dann gleich in die menschliche Studie rein. Aber wenn das bei pflanzlichen Sachen ist, ist das esoterischer Spinnkram und kommt sowieso nicht weiter. Und ich habe es ja tatsächlich so weit gekriegt, dass ich einen großen Antrag für einen gehirnschützenden Algenextrakt durchgekriegt habe, um dann letztendlich zu sagen, ich gehe nicht weiter, weil Universität in meinem Fall nicht mehr viel mit Freiheit zu tun gehabt hat. Und dann kam alles andere. So.
Dann kommt quasi die Selbstforschung, wo du dich dann auch reingekniet hast, ne?
Ja, ich hab's, als ich das erfahren habe, da gab's ja noch gar nicht so viel Makroalgen auf dem Markt beispielsweise. Und durch meine Connections hatte ich die natürlich, die Lieferanten, wo ich dann drauf zugreifen konnte. Und weil die Qualität ist super wichtig und wir sind ja Geiz ist Geil-Mentalität. Aber die Qualität ist super wichtig, weil sonst kann man auch nicht viel erwarten, dass ich da gut drum gekümmert wurde. Und Dann habe ich am Küchentisch ja selber für mich die gemacht und meinen Freundinnen gegeben, weil ich hatte Probleme. Auch gesundheitlich fing es bei mir auch schon an. Und wir haben sehr viel Krebs bei uns in der Familie. Schlaganfälle, alles. Also im Grunde sind eigentlich irgendwie alle krank, nur ich nicht. Toi, toi, toi. Und ich habe halt einfach früh gemerkt, dass diese Ernährungsweise, meine Großeltern zum Beispiel, Nachkriegsgeneration haben den Krieg mitgekriegt, die ganze Hungersnot, alles. Meine Oma war dabei, als Dresden ausgebombt wurde. Also da ist sehr viel Angst.
Ausgebrannt und, wurde Dresden, ne?
Das war richtig.
War nicht gebombt, das war ja Phosphor ohne Ende, ausgebrannt.
Ja, die waren ja im Keller, das hat sie dann mal erzählt, da hat sie nicht oft drüber gesprochen und dann ist sie halt in den Nordwesten geflohen, ne? Und das sind ja auch diese Sachen und dieses Hungern, das war das Schlimmste. Früher wurden die Kinder dir weggenommen, weil du die hast hungern lassen, jetzt ist es das andere, also irgendwie... Ne?
Das werden alle dick und...
Und dann Schweinebraten und diese gute alte Kost. Und dass das aber alles andere als gesundheitsfördernd ist und man lieber Brennnesselsuppe essen sollte. Das war bei uns halt nicht gegeben. Und das Resultat habe ich gesehen. Das ist ein wesentlicher Faktor, nicht der einzige, aber ein wesentlicher. Und so bin ich dann da rein. Und ich mache halt auch immer alles selber. Ich nehme auch meine Produkte alle selber, was auch nicht selbstverständlich ist. Da frage ich mich, was sind das für Leute?
Also ich glaube, der Chef von Nestle würde nicht all seine Produkte essen und nicht alles trinken, was er macht.
Komisch, jetzt muss ich an diesen einen denken, der doch den einen da fragte, Glyphosat könnte man trinken und dann gibt der trinkt noch ein Glas und dann ist er ausgerastet. Ne?
Ja, ja, gibt's ja auch. Den Glyphosat könnte man trinken. Ja, ja. War das bei der EU, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie, Brüssel oder so. Schon ein paar Jahre her.
Ja, genau, fällt mir auch gerade ein. Ja, das sind alles Verrückte. Dass das so ist, ja.
Ja. Aber es ist halt alles auch nicht so wild. Also wenn man gewisse Dinge berücksichtigt, wie eine gute Ernährung, ne? Viel Pflanzen in guter Qualität und ich würde auch wirklich gucken, wilde Pflanzen aus der Natur noch irgendwie zu integrieren, weil Kulturgemüse ist einfach runtergezüchtet.
Smoothie?
Zum Beispiel. Oder ich mache Säfte. Also ich entsafte alles, weil ich diese Menge einfach nicht trinken kann. Also was zum Beispiel eine gute...
Also du machst ein quasi, ne?
Ich mache ein.
Also du machst ein. Du machst also Säfte und dann hast du wahrscheinlich 10 Liter davon, ne?
Ja, ja, so viel. Ich mache mir den immer frisch. Das ist wichtig, dass es frisch ist, weil sonst ganz viel schon wieder kaputt geht. Also ein bisschen direkt trinken. Mhm. Und es gibt zum Beispiel eine Doku, die sich jeder angucken kann, was uns wirklich nährt. Kann man sich gesund essen? Ich finde es immer wichtig, sowas sich mal anzugucken, wo auch Leute selber einen Weg gemacht haben. Durch Ernährungsumstellung und das alles so ein bisschen. Ja,
es gibt auch Tree TV auf KenFM mit dem Strauß.
Ja, habe ich gesehen.
Und den hat den Strauß, hast du ja auch mal interviewt.
Den habe ich auch interviewt, genau. Genau. Der ist total klasse.
Und der erklärt da ziemlich viel, was man da macht. Und der ist auch total klasse.
Der ist super, ja.
Und das kann man sich mal angucken und dann kann man so mal einiges nachgucken, was man eigentlich früher alles gegessen hat. Also wir leben in einer Zeit, in der wir glauben, wir haben immer das gegessen, was wir jetzt essen. Und der Herr Strauß sagt dann, nein, wir essen seit 150 Jahren, seit der Industrialisierung essen wir das. Vorher hatten wir aber nur Wildkräuter und wir wussten genau Bescheid.
Richtig.
Wir haben hauptsächlich Kräuter und Pflanzen gegessen und nicht so viel Fleisch wie heute.
Ja, eben. Das ist halt wirklich so. Und wenn man die Urgroßeltern nochmal fragt, die kennen ja durchaus Brennnesselsuppe beispielsweise.
Ja, das kenne ich. Ja,
den habe ich halt, also sein Buch Artgerecht finde ich einfach total klasse. Ne? Und deswegen habe ich da auch dann so rein. Und dann warst du ja auch noch da und hast ihn kennengelernt. Das ist total toll, was er macht. Und auch mit diesen Wildpflanzenparks, diesen S-Bahnen, das ist lösungsorientiert. Und es ist so wichtig, auch für die Insekten jetzt noch irgendwie was zu machen und die Vögel. Also toi, 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 von letzten Jahr auf dieses Jahr ist es bei mir in meinem Garten jetzt etwas mehr geworden. Mhm. Aber das ist so ein winzig kleiner Bereich auf der ganzen Welt. Und drumherum wird Gülle gesprüht bis zum Umfallen. Und
das ist wie das Dieselverbot, wenn man die Landkarte guckt und guckt dann Deutschland an und dann guckt man sich die ganzen Leute an und denkt, man will das Klima retten durch die, also Feinstaub nicht mehr. Und, also das ist alles ein bisschen verrückt geworden.
Und mit seinen Wildpflanzenparks ist erstmal eine Erholung gegeben. Du kannst da die ganzen Pflanzen haben und die man essen kann. Man kann dieses Bewusstsein schulen, man muss das Bewusstsein der Menschen schulen, dass sie wieder zurück zu der Natur finden. Weil ich meine, ich finde es halt toll, auch mit diesen Büchern zum Beispiel, dass Bäume Terpene aussenden, die für unsere Antikrebsproteine super sind. Stresshormone gehen runter.
Nochmal, sag das nochmal. Das wissen die wenigsten.
Also Bäume,
was machen Bäume?
Bäume strömen Substanzen aus, die sich sehr positiv auf unser Immunsystem auswirken. Antikrebsproteine hochregulieren, Stresslevel runter. Also wirklich nachgewiesen.
Fühlen wir uns deswegen im Wald auch so wohl, weil der Wald mit uns ja ja innerlich dann kommuniziert. Also der Wald wird ja nicht nur das ausströmen an
feine Stoffe. Das ist das Erste, was entdeckt wurde.
Sondern wird wahrscheinlich hunderte oder tausende von Sachen. Und wenn man durch den Wald geht, fühlt man sich ja wohl. Also viele Menschen, Waldbaden und so weiter, kommt in Mode. Also ich wohne ja direkt am Wald. Ich brauche nur ein paar Meter, gehen bin ich im Wald. So, für mich ist das Normale, in den Wald zu gehen. Also für mich, ich habe einen Hund und so und gehe dann immer in den Wald. Aber für viele Menschen ist das fast ein orgastisches Ereignis, einen Wald zu sehen.
Ja.
Also ich sehe das immer, wenn Leute aus Großstädten bei mir zu Besuch kommen und schlafen dort. Und die gehen dann so auf die Terrasse und gucken dann den Berg an. Dann kriegen die kein Wort raus und sagen, was ist das?
Ne?
Und wenn die da, jetzt ist ja alles grün bei mir, alles komplett. Und dann das kennt, ein Stadtmensch kennt sowas nicht. Ne?
Ja, und nachweisbar ist der Stresslevel einfach runter. Selbst wenn du die in der Stadt schon hast, macht das maßgeblich was auch. Aber wir holzen ja lieber Bäume ab, aber wir wollen ja CO2 einsparen. Also naja gut, auf jeden Fall, was ich mir dann damals gedacht habe, am Meer fühlen wir uns ja auch gut. Und dann
ist auch sehr wohl. Vielleicht durch die Plankton, was es auch strömt, dieses Meergeruch.
Du verstehst mich. Ey, glaubst du, ich habe da einen an der Uni gefunden, der mich verstanden hat. Ich habe mir gedacht, Heidi, wieder. Ne? So, ich habe das in meinem Buch erklärt. Also ich habe auch gesagt, wenn jetzt Bäume das ausströmen, das ist jetzt diese Substanzklasse, ist jetzt der Schnurz. Mhm. Aber was passiert, wenn wir eine Substanz haben und die ist wirklich viel vorhanden in der Natur, wirklich, wirklich viel. Und das atmen wir am Meer ein. Warum haben wir denn einen Gesundheitseffekt? Das kann doch auch ein Faktor sein.
Das Erste, was ich mache, wenn ich zur Nord- oder Ostsee gehe, ich rieche das ja.
Ja.
Und das ist das Erste, wo ich, und dann will ich zum Meer.
Und das ist so,
dann will ich tief einatmen.
Ne? Das ist wie
ein Wald. Wirklich, das ist wie so,
ne? So, das ist dieses, als wenn die Last runterfällt und man atmet erstmal tief ein.
Und das ist wahrscheinlich dieses was du da...
Vielleicht. Ich wollte es ja untersuchen, ich habe da aber keine Finanzierung für gekriegt.
Wahrscheinlich tut das den Menschen gut, wenn er das riecht.
Ja, mit Sicherheit.
Weil die etwas machen mit uns, was positiv fürs Immunsystem ist oder so.
Ich könnte es
mir erklären. Natur ist ja nicht dumm. Das, was uns gut tut, das ist immer das, wo wir uns auch hinziehen. Ja. Also wenn wir von klein auf ein Gefühl dafür entwickeln, wird man heute bei den Kindern nicht so entwickeln können, weil die in der Stadt groß werden, die Gerüche sind nicht, die Vielfalt nicht, das Lebendige, das Vitale ist nicht drumherum.
Es muss ja auch ein bisschen trainiert werden, dass die Verschaltungen sich alle binden können.
Ja.
Aber letztendlich ist es jetzt auch mal total interessant, wie du es nochmal so gezeigt hast. Der Körper zeigt uns eigentlich, was gut ist.
Eigentlich ja.
Na, du siehst es, das macht man am Wasser, man macht das im Wald oder wo auch immer, wenn die Luft so richtig toll ist. Und ich möchte noch mal kurz was zum Essen sagen. Mhm. Unser Körper sagt uns das auch ganz einfach. Fresskoma ist kein normaler Zustand.
Fresskoma.
So, ja, in der
Was Uni ist Fresskoma, dass man...
Fresskoma. Ich habe gegessen. So, ja. Weißt, also wer geht jetzt erstmal nicht und ich bin eine halbe Stunde platt und bin müde und kaputt.
Du.
Dann zeigt dir dein Körper, ich habe jetzt etwas gekriegt, was ich nicht vertrage. So, Punkt. Nichts anderes.
Von nach dem Essen K.O. zu sein, ist nicht gut.
Nein,
hat man
Essen,
nicht gut gegessen.
Essen gibt Energie.
Vitalisiert eigentlich.
Eigentlich, ja. Aber wir sind es halt nicht mehr gewöhnt, weil wir fast nichts mehr haben.
Füllstoffe.
Füllstoffe. Und dann sage ich immer, also das ist ja etwas, was ich auch von meinen Kunden halt höre, dieses... Also wenn du da so 85, 90-Jährige hast, die sagen, ich fühle mich wie ein junger Gott. Also das finde ich schon gut. Ne? Und es ist halt einfach so. Aber es ist halt, Gesundheit ist so ein komplexes Thema, womit wir uns wirklich auseinander... Das ist
ein ganzheitliches Thema auch.
Und
ne?
Wir haben halt in der Hand, was wir uns im Mund stecken oder halt nicht.
Ne? Mhm. Was wir einatmen, mit was wir uns umgeben. Oder wie wir auch unsere Städte bauen.
Ja, natürlich.
Ich meine, Erwin Dohmer sagt, baut Städte nach Wäldern.
Ja, so. Absolut.
Und das ist einfach, wahr, ne?
Der ist wirklich, wenn mal...
Der hat es verstanden.
Ja, er hat es verstanden. Und er hat aber auch noch diese Wertschätzung für die Natur. Also der ist, ich hau drauf rum und weiß ich nicht was. Also er hat einen ganz anderen Ansatz.
Er hat einen tollen Großvater, glaube ich. Ich glaube, das braucht man auch. Man braucht jemanden, das hat Gerald Hüther mal auch gesagt, man braucht jemanden, der einen für irgendetwas begeistert. Das muss nicht der Vater sein, das muss auch nicht die Mutter sein, aber für irgendetwas plötzlich durch Zufall ist man voll in einer Begeisterung drin und dann wird das Thema.
Also ich wollte ja eigentlich Walforscherin werden, denkt Jacques Cousteau, weil meine Oma, die immer die Dokumentation auf dem...
Da habe ich auch immer früher sehr gerne geguckt, Jacques Cousteau.
Fand ich total super.
Ja, ich fand sie toll.
Das kam irgendwie anders. So, aber letztendlich war die Liebe zum Meer größer und das Interesse. Und wir wissen eigentlich überhaupt nichts darüber. Und
wir müssen, was hat Frank Schätzing mal gesagt? Wir wissen mehr über den Mond als über die Tiefsee.
Richtig, genau.
Und die Tiefsee wissen wir nichts. So, neulich war ein Tiefenrekord, 10.800 Meter. Was trifft man, was findet man dort? Artefakte des Menschen, Plastik.
Ja, das ist ja auch so ein Ding. Wir werden als das Plastikzeitalter in die Geschichte eingehen, weil die Natur...
Das Plastikozän, nicht das Anthropozän. Ne?
Ja, Plastikozän, so ungefähr. Durch die natürlichen Prozesse macht die Natur aus Plastik schon Steine. Ja. PaxTerra halte ich ja einen Vortrag. Ich werde da so ein paar Sachen zeigen.
Wo? Auf PaxTerra, ne?
PaxTerra. Genau, was ist Intelligenz?
Und Malte Klinghoff war auch schon hier.
Ja, genau, habe ich gesehen. Ja. Und... Also die Natur findet immer einen Weg. Immer. Wenn wir jetzt quasi weggebombt werden oder was weiß ich was oder so weitermachen und es wird wieder Leben auf der Erde geben, ohne uns halt dann. Ne? Also es wird dann irgendwie anders sein oder man weiß es nicht. Oder
ja, letztlich schaffen wir unseren Lebensraum ab.
Richtig.
Wir und nicht die Erde kaputt. Richtig. Ich glaube das auch nicht, dass wir die Erde zerstören können.
Die Mikroorganismen, Algen, das ist die ein absolut feindlich.
Schüttelt sich eine Million Jahre und dann ist alles gut.
Richtig, und dann kommt das Neue. Und wenn man dann vielleicht doch ein paar Menschen hat und das weitergeht und die Bohrung machen, werden sie uns als das Plastikzeitalter klassifizieren letztendlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ne? Und, aber die Natur findet halt immer einen Weg. Das finde ich ja auch gut. Und das darf man halt nicht vergessen, ne? Also, und wie gesagt, dass wir wirklich ein Umdenken haben, uns nicht ablenken lassen von einzelnen Verboten, sei es CO2 oder was. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nicht mehr so weitermachen können.
Aber genau, wir sind uns einig.
Nicht verarschen.
Welcher lassen. Grund und was auch immer spielt eigentlich auch wirklich keine Rolle. Ja. Wir wissen, dass wir hier was platt machen und wir müssen endlich damit aufhören.
Richtig.
Und die Stoffe, die wir zu uns nehmen, ein Gefühl dafür entwickeln, was uns vital erhält, hat ja auch mit Empathie zu tun, hat auch mit Mitgefühl mit sich selbst zu tun. Wir müssen ein Gefühl...
Es ist Selbstliebe.
Selbstliebe ist das?
Ja.
Für dich, ne?
Es ist wirklich Selbstliebe.
Weil man sich... Stimmt, du hast recht jetzt, wo du sagst jetzt...
Na, das und dieses falsche Essverhalten ist häufig fehlgeleitete Selbstliebe, weil die Menschen sich in dem Moment
was Ignoranz Gutes tun. Für mich selbst ist das ja eigentlich, wenn ich doch
aber du fühlst dich
alles
ja gut,
reinfüllt
habe. Ne? Du fühlst dich ja gut erstmal. Ja. Zum Beispiel Schokolade gibt den Kick oder dein Lieblingsessen.
Das ist dann wieder so eine Ersatzbefriedigung.
Ja, oder ich tue mir was Gutes, weil es mir gerade nicht geht. Essen ist ein hochemotionales Thema. Mhm. Was halt einfach ist, zum Beispiel Vegetarier, Veganer, Fleischesser. Ist ja... Meine Güte, kriegt euch ein. Also ich bin Flexi-Veganer, aber einfach...
Flexitarier.
Nein, Flexi-Veganer.
Also Flexi-Veganer, ich also bin, manchmal auch Vegetarier?
Ich bin manchmal Vegetarier.
Also manchmal isst du ein Ei vielleicht oder Käse?
Nee, Ei esse ich nicht, manchmal Käse. Und halt Kaffee ist ja mein Thema, aber man muss ja auch was haben. Ne? Und das geht halt nur mit Milch, sorry. Also ich habe nicht überall meine Pflanzenmilch dann dabei. Das ist teilweise in Deutschland eine Katastrophe, aber es ist das kleinere Übel so. Ist auch nicht alle Milch schlecht, das will ich auch nicht sagen. Butter ist 1000-mal besser als Margarine, möchte ich auch nochmal eben sagen. Bloß keine Margarine. So, und... worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich habe jetzt natürlich den Faden verloren.
Gabi, halb so wild. Wir haben, die Zeit ist vorbei. Es war ein wunderschönes Gespräch. Wir sind auch zu den Themen gekommen, die ich ansprechen wollte. Es war ein tolles Gespräch mit dir.
Ist ein Riesenthemengebiet.
Ist ein Riesenthemengebiet. Riesig, und ich weiß, riesig. Wenn man mit dir einmal anfängt zu reden, kann man 5 Stunden reden. Das weiß ich.
Ja, ich weiß.
Telefon. Du hast bestimmte Produkte, die will ich hier nur zeigen, bestimmte Produkte entwickelt. Davon gibt es ganz viele, verschiedene auf Algenbasis. Die halt eben für die Entgiftung des Körpers, vornehmlich für Entgiftung des Gehirns halt sorgen, aber auch Entgiftung des Darms, Entgiftung von Fettsäuren, die wir haben und so weiter. Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Dr. Heidi Wichmann. Das Thema war Gehirnhygiene. Bis zum nächsten Mal.